Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Walkthrough in diesem Jahr. Natürlich werden wir Ihnen auch 2019 weiterhin treu bleiben, Blicke hinter die Kulissen und unter die Motorhaube der Spieleentwicklung werfen. Und wie immer bin das nicht nur ich, sondern natürlich auch der Namensgeber dieses Formats, der Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo Jochen, hallo in die Runde.
Hallo, wir wollen heute reden über Vertonungen von Spielen. Das ist so eine Sache, die immer mal wieder so ein bisschen am Rande zur Sprache kommt, wenn wir dann darüber sprechen, oh, die Sprecher, waren die wirklich richtig ausgesucht? Wussten die tatsächlich, was sie dort vortragen? Fehlten denen einige wichtige Informationen? Das ist immer mal wieder so eine Sache, wo man sehr schön hinter die Kulissen blicken kann, weil man normalerweise als Konsument des Ganzen ja nicht wirklich weiß, was da passiert, warum vielleicht Fehler passieren, warum Dinge gut gemacht werden. Und jetzt hatten wir die schöne Gelegenheit, dass du vor nicht allzu langer Zeit in Hamburg bei einem Tonstudio namens Toneworks vor Ort warst, um Sprachaufnahmen, und zwar in dem Fall sogar englische Sprachaufnahmen, zu beaufsichtigen. Ist das korrekt?
Das ist durchaus richtig, ja. Genau. Ich habe sie auch organisiert. Also ich habe sie nicht nur beaufsichtigt, ich habe sie auch organisiert. Habe die Sprecher mir ausgesucht, habe also ein richtiges Casting gehabt hier, wo mir Files zugeschickt wurden und so weiter, genau.
Okay, und das finde ich spannend, weil das hört man in der Regel sehr, sehr selten. Darüber wollen wir heute sprechen. Es geht ganz konkret, die langjährigen Hörer dieses Formates werden sich darüber nicht wundern, weil es ist ja auch ein Spiel, das du immer mal wieder sehr, sehr gerne, der Vorgänger ein Spiel, das du immer mal wieder sehr, sehr gerne als eines der besten Spiele aller Zeiten lobst.
Es eines, geht der hier wichtigsten, um eines der wichtigsten.
Oder eines nicht der wichtigsten.
Genau.
Okay, es geht nämlich um Pathologic 2 von einem russischen Studio, Icepick Lodge, das 2019 erscheinen soll und wo du jetzt vor einigen Monaten eben in Hamburg die englischen Sprachaufnahmen organisiert hast. Warum Englisch, Wolfgang?
Also es waren noch gar nicht vor einigen Monaten, es war jetzt vor, glaube ich, 3 Wochen. Englisch deshalb, weil das Spiel kommt erstmal auf Russisch und auf Englisch raus. Andere Sprachen hängt dann auch vom Erfolg des Spiels ab. Publisher ist Tiny Build, die sitzen in Holland und USA sind ein relativ bekannter Indie-Publisher, die natürlich erstmal auf den größten Markt zielen und das ist Englisch.
Und wie kam es jetzt dazu, dass du der Organisator der englischsprachigen Sprachaufnahmen in Deutschland für ein russisches Spiel geworden bist?
Okay, da gibt es natürlich eine ganz lange Geschichte, die habe ich zum Teil schon mal erzählt, dass ich mit Icepick Lodge schon länger zusammengearbeitet habe. Das Ganze fing an mit The Void 2008, 2009 haben wir daran gearbeitet. Auch da habe ich schon die englischen und deutschen Sprachaufnahmen damals in Berlin aufgenommen, bei Picaro Media. Das gefiel denen sehr gut damals und seither war ich eigentlich bei vielen Spielen immer mal wieder involviert, habe teilweise ins Deutsche übersetzt, habe teilweise auch Sprachaufnahmen gemacht, meistens allerdings im Deutschen, teilweise auch Deutsch und Englisch. Dass das jetzt auch mit dem großen, mit dem verhältnismäßig großen Pathologic 2 läuft, das lag vorwiegend daran, dass letzten Endes die Zusammenarbeit immer gut geklappt hat und am Ende immer gute Ergebnisse gezeigt hat.
Okay, aber jetzt trotzdem nochmal ganz konkret die Frage, wie kam die jetzt auf die Idee zu sagen, den Wolfgang, einen Deutschen, fragen wir, ob er in Deutschland für uns englische Sprachaufnahmen macht?
Ja, wie gesagt, das hat bei The Void ja schon mal geklappt. Und The Void war durchaus auch ein großes Spiel. Das hatte 25.000 Worte oder sowas, die wir aufgenommen haben, mit vielen, vielen Rollen. Und insofern war das Grundvertrauen da, dass wir das hinkriegen.
Okay, aber warum geht man da nicht nach England oder in die Vereinigten Staaten?
Wir haben uns verschiedene Kostenvoranschläge eingeholt und tatsächlich lag Deutschland deutlich unter denen in London oder auch in Vereinigten Staaten. Ich meine, Vereinigte Staaten wäre schon schwierig gewesen, weil da unfassbare Reisekosten dazu gekommen wären. London wäre eine Alternative gewesen, aber die KVs waren doppelt so hoch.
Und das heißt aber, es gibt auch in Hamburg eine oder in Deutschland im Allgemeinen eine ausreichend große Zahl an ausreichend guten Sprecherinnen und Sprechern, die englische Native Speaker sind. Oder fliegt man die dann ein?
Nein, es gibt eine wirklich große Anzahl wirklich guter Sprecher, die für britische und amerikanische Rundfunksender arbeiten. Es gibt britisch-amerikanische Theater in Deutschland. Es gibt jede Menge Werbesachen, die auf Englisch auch aufgenommen werden hier. Das ist Also das sind wirklich buchstäblich Hunderte.
Okay, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, nachdem ihr jetzt gesagt habt, okay, ihr macht das zusammen und Wolfgang, du kümmerst dich drum. Ich nehme an, dann hast du was bekommen, ein Skript des Spiels oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie bist du überhaupt erst an die Sache rangegangen? Du musst ja wissen, wie viele Sprecher brauche ich, was brauche ich für Sprecher und so weiter.
Also man kriegt dann, und das ist jetzt nicht nur bei englischen Sprachaufnahmen so, das sage ich immer so, man kriegt letzten Endes ein Skript, man kriegt in diesem Fall war es ein großes Excel-Sheet, wo alle 35 Charaktere mit ihren Takes drin waren, die natürlich auch ihre Adressen schon haben, unter denen sie dann später abgespeichert werden, mit Regieanweisungen und einer Vorstellung, wie die Stimme klingen soll und wie gesprochen werden soll. Das Ganze habe ich dann mir im Spiel nochmal angeguckt, wie es jetzt auf Russisch ist. Ich habe mir russische Files angehört. Diese ganzen Sachen, das heißt, man bereitet sich so gut wie möglich vor, was einen nicht daran hindert, später Fehler zu machen. Auch diesmal sind Fehler passiert, die Aufnahmen sind noch nicht ganz fertig. Wir werden noch einige Rollen nachaufnehmen müssen, weil das letzten Endes dann doch nicht so gut geklappt hat. Aber man bereitet sich halt so gut wie möglich vor. Man schaut sich das Spiel an, man spielt das Spiel, man schaut, wo kommen diese Sachen vor, die da gesprochen wurden. Was ist die Spielszene? Wie sollen sie wahrscheinlich klingen? Oder wie sollten sie klingen? Da beginnt dann auch Lokalisierung. Das, was für russische Ohren gut klingt, mag für englisch-amerikanische nicht unbedingt sauber klingen oder nicht gut klingen, nicht gut gespielt sein. Da muss man also genau auch ein bisschen lokalisieren und muss dann schauen, okay, wie gehen wir daran? Dann geht man halt mit diesen 35 Rollen hin und schaut hin, welche Sprecher besetzt man. Man wird wahrscheinlich keine 35 Sprecher besetzen, sondern weniger, weil das deutlich billiger ist. Da können wir gleich nochmal im Detail drüber gehen, warum das billiger ist. Und so bereitet man sich vor. Außerdem muss man natürlich dieses Excel-Sheet, man kann den Leuten im Studio nicht ein Excel-Sheet hinklatschen. Das heißt, man macht aus den einzelnen Rollen Word-Docs, die Rollenauszüge sind, wo alles Wichtige drin steht, in großer Schrift, weil die natürlich auch eine Ecke wegstehen am Mikrofon von so einem Lesepult. Und ja, da ist man also schon einige Tage beschäftigt, bis man die ganzen Sachen da raus extrahiert hat. Und vor allem darf man ja auch keinen Fehler machen. Jeden Fehler, den man macht, muss man hinterher neu aufnehmen nochmal.
Okay, aber bevor wir jetzt überhaupt erst uns in das Tonstudio reinbegeben, du hast ja auch gesagt, du hast richtig gehend ein Casting veranstaltet. Das heißt, du hast ins Spiel reingeguckt, du hattest auch die russischen Stimmen schon, du hattest eine Idee, wie sollen die Figuren klingen. Wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich dann tatsächlich irgendwie vor mir eine Liste, 35 Rollen und dann habe ich, was weiß ich, Charakter A, ich nenne ihn jetzt einfach mal John, und John ist irgendwie ein 40-jähriger Mann, der soll eine tiefe Stimme haben, soll eine freundliche Stimme haben. Ist das irgendwie sowas? Und dann gehst du in irgendeine Datenbank und dann suchst du nach freundlichen, tiefen Stimmen? Oder wie findet man da überhaupt die Sprecher?
Das geht in Zusammenarbeit mit dem Studio. Ich habe also eine Mail an Toneworks geschrieben. Ich habe gesagt, ich kann mir etwa 15 Sprecher leisten und ich brauche ungefähr diese Stimmen. Dann schicken die einem erstmal eine Auswahl zu. Da hört man rein, da findet man dann, oder in diesem Fall habe ich, glaube ich, 6 oder 7 gefunden, die schon einigermaßen gut waren, und habe gesagt, ich brauche noch mehr, vor allem in der Richtung. Ein großes Problem waren die Kinder. Da müssen wir auch nochmal jetzt neu aufnehmen, weil es sind Texte, die für Kinder sehr ungewöhnlich sind und die für Kinder schwer zu sprechen sind. Und das ist immer, Kinderrollen sind immer schwer zu besetzen in jeder Sprache. Und aber in Russland gibt es eben auch unglaublich viele sehr tiefe, wuchtige Stimmen, die im Westen irgendwie dünner gestreut sind. Also es war relativ einfach, die mittleren Lagen zu besetzen. Auch die Frauen waren relativ problemfrei. Und dann aber im Speziellen die tiefen, dunklen und die Kinderstimmen, da brauchte ich kräftig neues Material, immer bis dann überhaupt mal was da war, wo ich gesagt habe, ist okay. Auf dem Wege findet man dann aber auch immer noch wieder Sachen, wo man sagt, der würde doch eigentlich noch viel besser passen als den du da zuerst ausgewählt hast. Das Ganze hat also so Iterationen. Und nach 3-4 Mal hin und her hat man dann eigentlich so den Kanon der Stimmen, die man braucht.
Okay, aber das heißt auch, so ein bisschen hat sich dann auch der Entwickler jetzt des Spiels, der gibt ja schon ein bisschen was aus der Hand, wenn er jetzt sagt, Wolfgang, such du mir die englischen Sprecher aus, weil in allen Sprachen, die jetzt nicht russisch sind, hast du ja dann schon ein gewichtiges Wort dahingehend mitzureden, was am Ende für eine Figur dabei rauskommt, weil ja auch die Stimme, die Tonlage, die Betonung und alles drum und dran bestimmt ja in sehr, sehr großer Hinsicht durchaus, wie der Charakter dann wiederum bei mir ankommt. Mussten die das abnehmen oder haben die dir da voll die Entscheidung überlassen?
Die haben jetzt erstmal die finalen Ergebnisse sich angeguckt und da haben die dann auch gesagt, hier das und das und das haben wir, also das stellen wir uns eigentlich anders vor, bei ein paar Rollen, das ist das ist dann schon auch durchaus im normalen Bereich. Die wollen ja auch meine Kreativität haben, weil sie ja gesehen haben, dass das eigentlich normalerweise ganz gut klappt und dass bei 35 Rollen dann auch mal was schief geht. Gut, das Problem ist natürlich nicht unbedingt die Stimmen. Die Stimmen haben schon im Großen und Ganzen gepasst. Das Problem ist, dass man bei diesen Castings, man kriegt kurze Takes oder vielleicht auch ein paar längere Takes, die irgendwo gesprochen haben. Bei den wenigsten kann man aber wirklich einschätzen, wie gut die als Schauspieler sind. Und wenn die dann 3 oder 4 Rollen zu sprechen haben, kann es sein, dass sie da tatsächlich an ihre Grenzen kommen und man am Ende dann einfach sagen muss, ist okay, die 1 oder 2 Rollen, die hat er wirklich gut gemacht, aber die anderen, die hat er einfach nicht mehr hinbekommen. Und da steckt eigentlich ein viel größeres Risiko noch als in den Stimmen an sich.
Jetzt hast du schon gesagt, du und häufig genug, das wird auch nicht nur jetzt auf Icepick Lodge zutreffen, häufig genug kann man sich jetzt nicht den kompletten Cast sozusagen, kann man sich nicht leisten, dafür jeden einen einzelnen Sprecher tatsächlich zu nehmen. Ihr habt etwa die Hälfte dann der Rollen?
Ja, 15 von 35, für 35. Es sind also auch ein paar dabei, die 3 Rollen haben. Ja. Und dann sind natürlich noch so Straßensprüche von irgendwelchen Passanten, die vorbeilaufen und so weiter. Das heißt, mehr oder weniger jeder da hat eigentlich so seine 3 Rollenauszüge gehabt.
Das klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen so ein, oh, da sparen sie jetzt aber vielleicht an der falschen Stelle oder so. Aber man merkt zumindest, mir ist das neulich mal wieder aufgefallen, als ich Fallout 4 nochmal rausgekramt habe für unsere Folge zu Fallout 76, wo mir relativ früh im Spiel schon aufgefallen ist, warte mal, die Stimme von dem NPC, die hast du jetzt schon 4-mal gehört. Der hat sie immer ein bisschen verstellt und immer eine andere Tonlage versucht. Aber selbst große AAA-Hersteller, für die ist das echt nicht ungewöhnlich, dass sie Sprecher durchaus viele verschiedene Rollen bedienen lassen. Häufig, so ist zumindest mein Eindruck, Wolfgang, geht man hin und sagt, okay, natürlich die Hauptfiguren, die man sehr, sehr häufig hört, die haben dann wirklich nur den einen Sprecher. Aber in den Nebenrollen sozusagen, da haben dann die Leute 3 oder 4.
Ja, das ist richtig. Jetzt im Fall Pathologic ist es sehr speziell, weil es da letztendlich keine Hauptrollen gibt. Es gibt eigentlich nur Rollen mit so um die 30 Takes. Die sind auch zeitlich oft noch weit auseinander, das heißt meistens weit auseinander. Man wird es kaum mitbekommen. Tatsache ist, der erste Take eines Sprechers im Studio kostet etwa 150 Euro. Mit Anreise und allem drum und dran sind dann 150 Euro weg für den ersten Take. Und danach wird es halt billiger mit jedem Take, weil der zweite Take kostet nur noch 2 weitere Euro. Und es ist ganz klar, dass man dann nicht 35 Schauspieler holt, die jeder 30 Takes sprechen. Hätten wir uns nicht leisten können. Und das ist klar, das machen auch Spiele wie Fallout, das macht eigentlich jedes Spiel so. Weil man hat immer einen großen Cast, man hat immer viele Charakter, gerade dann im Open-World-Bereich, viele Charakter auf der Straße. Wenn man da für jeden Hanswurst, der vorbeikommt, einen eigenen Sprecher holt, dann explodiert das Entwicklungsbudget.
Wie viele Tage habt ihr das Studio jetzt gebucht?
Wir hatten das jetzt 4 Tage und da werden aber nochmal 2 Tage dazukommen.
Und das heißt, du kommst dann morgens hin. Du hast ja nämlich auch noch einen Regisseur gehabt oder hast du das übernommen?
Nee, ich hatte da jetzt einen Regisseur dabei. Mhm. Der war auch gut. Das Problem, das wir letzten Endes hatten, also ich brauche ihn dann jetzt in den Nachaufnahmen nicht mehr, weil jetzt weiß ich, auf was ich zu achten habe bei der ganzen Sache, aber so einmal müssen die dann schon alle korrekt aufgenommen sein, dass sie korrekt betont sind und dass ich ungefähr weiß, wie sich das anfühlen muss. Mein Englisch ist, glaube ich, nicht so schlecht, aber so gut, dass ich die Feinheiten wirklich raushöre, ist es dann noch nicht.
Okay, das heißt, du bist dann morgens am ersten Tag gekommen und dann setzt man sich nämlich an in so eine Tonkabine rein, zusammen mit demjenigen, der das aufnimmt, der am Mischpult sitzt und in der eigentlichen Tonkabine, da sitzt dann und da kommen dann nach und nach die Sprecher und sprechen ihre Takes ein.
Ja, also wir hatten ein schönes großes Studio, das war ein schöner, geräumiger Raum gewesen, das war sehr nett, mit einem großen Mischpult, also hätte man unglaubliche Dinge aufnehmen können. Auch die Sprecherkabine war gar nicht so klein und ja, und dann kommen eben zu genau bestimmten Terminen die Sprecher vorbei und die waren auch alle pünktlich. Und dann stellen die sich dahin, dann bekommen die ihre Anweisung, den und den sprichst du, dann versucht man eine Stimme zu finden für diesen Charakter. Und die Stimmen sind wirklich von den eigentlichen Stimmen der Sprecher oft sehr unterschiedlich. Die können schon sehr, also gut ausgebildete Schauspieler können sehr unterschiedliche Stimmen. Und dann legen die los und fangen an, die Texte vorzulesen und zu spielen.
Und das ist aber immer einer gleichzeitig. Also selbst bei einem Dialog würde man jetzt hingehen und würde sagen, die sprechen nicht zwei Leute oder drei Leute den Dialog ein, sondern es spricht immer einer seine Sache ein.
Das ist korrekt. Die Nebengeräusche wären viel zu stark und es wäre unglaublich aufwendig, das rauszufiltern alles, wenn man das tatsächlich im Dialog machen muss. Was man manchmal macht, also was ich dann in der Regel gemacht habe, jetzt es sind nicht so viele Dialoge in Pathologic, dass ich dann man nennt das dann Cuen. Das heißt, ich lese über das Studiomikrofon den Leuten vor, was die anderen Charaktere sagen. Und darauf reagieren die dann. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das kommt bei denen nur über Kopfhörer. Der Kopfhörer ist aber so leise, dass das nicht bis ins Mikrofon reingeht. Das heißt, das Nebengeräusch hat man nicht.
Ist das einer der Gründe? Weil so eine Kleinigkeit, die mir in Spielen immer wieder auffällt, ist, wenn es in Dialoge zum Beispiel reingeht, wie schlecht Spiele darin sind. Also ist mir dann aufgefallen, wenn es mal ein Spiel tatsächlich gut macht, wenn sich Figuren gegenseitig unterbrechen. Und in der Regel ist das halt immer, eine Figur sagt was, dann entsteht eine hörbare, fast einsekündige Pause mitten in einem Wort oder in einem Satz und dann kommt die Unterbrechung durch diese andere Figur. Und ich frage mich immer, warum kriegen die sowas nicht besser hin? Also es fällt mir fast jedes Mal auf.
Das ist ganz schlecht und das ist aber tatsächlich auch ein technisches Problem. Also es gibt dafür mehrere Fehlerquellen. Die erste Fehlerquelle ist, dass im Skript dann tatsächlich der Text nur bis zu diesem Wort geschrieben ist. Und die Leute dann abbrechen und das nicht natürlich klingt. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, fast alle Dialogsysteme arbeiten so, dass zuerst kommt der eine Take und der muss zu Ende abgespielt sein und erst dann spielt der andere Take. Und dazwischen entsteht immer, egal wie eng ich das schneide, entsteht immer eine kleine Pause, während der die Logik greift und dieser andere Take aufgerufen wird. Und das kann ich so gut aufnehmen, wie ich will. Ich müsste da letzten Endes ein Take aufnehmen, wo beide reinsprechen. Das geht aber logisch nicht, weil eben die Kamera oft eben auch daran gehängt ist, wer spricht gerade.
Okay, ist zumindest interessant, dann mal rauszufinden, weil eigentlich, da sitzt man so davor und denkt sich, mein Gott, bei den ganzen Sachen, die Spiele heute können, aber sie können keine Unterbrechungen in einem Dialog vernünftig darstellen. Und es gibt ja das ein oder andere Spiel, das es dann hingekriegt hat, wo man dann davor sitzt und sich so denkt, oh wow, die kriegen eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Die haben in dem Augenblick mit Sicherheit das im Studio als Unterbrechung aufgenommen, das ist also nur ein Take, also ein Soundtake, und dann haben sie die Kamera entsprechend angefasst, um das zu steuern. Und das ist dann allerdings aufwendig an der Stelle. Deutlich aufwendiger als so ein automatisiertes Dialogsystem, das eben immer hinter den zwischen den entsprechenden Charakteren hin und her schneidet.
Okay, jetzt kommen wir wieder zurück zu euch ins Studio. Jetzt ist da die Sprecherin oder der Sprecher und der kriegt, was weiß der denn schon, bevor er in das Studio überhaupt anrückt? Was habt ihr dem denn schon zukommen lassen? Kennt er seine Texte schon? Hat er die wie ein Theaterdarsteller schon auswendig gelernt? Hat er schon seine Rolle verinnerlicht oder lernt er das quasi an dem Morgen?
Der hat mit großer Sicherheit die Rollenauszüge zugeschickt bekommen vom Studio und kennt die auch und weiß theoretisch, was er zu tun hat. Viele Sprecher lesen sich das einmal grob durch und dann sagen sie, na gut. Und bei Games ohnehin, weil viele Leute sich bei Games echt, die sagen sich, naja, das werden schon wieder so Texte sein. Die waren ganz erstaunt jetzt bei der Qualität der Pathologic-Texte. Auch der Regisseur sagte, boah, das sind ja wunderbare Texte. Toll. Und dann hängen die sich im Studio auch noch wieder mehr rein. Aber ich meine, wenn du mal den 18. Staff Sergeant gespielt hast für irgendein RTS, dann liest du dir die Texte nicht mehr ernsthaft durch, weil die sind alle gleich. Und die sind teilweise echt einfach nur furchtbar. Und für die Sprecher ist das Broterwerb. Und die beschäftigen sich damit nicht länger, als sie müssen, um einen ordentlichen Job abzuliefern. Und so ein Staff Sergeant, den können die auch noch nachts um 3:30 nach einer Flasche Whisky.
Das Interessante dann dabei ist aber, was man ja häufig hat, im Englischen seltener dann tatsächlich bei den Originalaufnahmen als dann in der deutschen Übersetzung. Ich meine, über Übersetzungen haben wir ja sowieso schon mal eine eigene Folge gemacht. Und ich meine, dann kommt natürlich so ein Lost-in-Translation-Effekt, dass man vielleicht noch in der Originalsprachaufnahme wusste, hier, was ist der Kontext, wie gehört das betont, und das dann halt irgendwo bei dem Anfertigen der Übersetzung verloren geht, weil es nicht mit übermittelt wird und so weiter. In eurem Fall wird man jetzt davon ausgehen, ihr wusstet, wird, auch wenn wir es eigentlich ja auch schon wieder mit einer Übersetzung zu tun haben. Oder das heißt eigentlich, wir haben es mit einer Übersetzung zu tun, aber du bist wahrscheinlich ein bisschen näher dran, als es jetzt teilweise die Übersetzer von vielen anderen Spielen sind. Das heißt, du wusstest wahrscheinlich oder hattest im Kopf wahrscheinlich eine sehr genaue Idee, so hätte ich das gerne eingesprochen. Wie übermittelt man das an die Sprecher, damit man eben nicht falsche Betonungen produziert, damit die eben wissen, welcher Kontext hier gemeint ist, wenn die sich eben nicht so intensiv auf die Rolle vorbereiten?
Also das ist erstmal prinzipiell ganz allgemein gesprochen, je besser man da das, den Text kennt und das Spiel dazu kennt, desto weniger Fehler passieren da. Je mehr Text da ist, desto weniger ist ausgeschlossen, dass Fehler passieren. Ganz logisch, irgendwelche kleinen Fehler passieren eigentlich immer. Die Frage ist, wie viel. Es gibt halt Spiele, da ist das alles irgendwie generisch eingesprochen und das funktioniert, da funktioniert unglaublich viel nicht. Und dann gibt es Spiele, bei denen fällt es fast auf, wenn mal ein Fehler ist, weil bisher waren keine. Bei Pathologic kommt noch dazu, dass die Texte sehr speziell sind. Das war auf der einen Seite jetzt im Studio ein Fluch, weil die Sprecher teilweise wirklich verzweifelt sind, was meinen die hier? Und auf der anderen Seite war es aber dann so eindeutig, wenn man die Bedeutung mal hatte, dass man da nicht mehr viel falsch machen konnte. Das liegt eben an der Art und Weise, wie Nikolai Dubowski schreibt. Der schreibt halt keine Wegwerftexte, wirklich überhaupt keine Wegwerftexte. Da bedeutet jedes Wort was. Und das macht es einfacher, insofern eben, als dass man ganz selten mal diese Probleme hat, muss ich jetzt dieses Du betonen oder muss ich es nicht betonen oder wie auch immer. Weil die Texte eben so genau auf Maß geschrieben sind. Und auf der anderen Seite sind sie sehr tief und man schüttelt sich manchmal und sagt, Moment, stopp, was hat der jetzt gesagt? Und das haben eben die Schauspieler teilweise auch getan, dass sie das mal so generisch runterlesen wollten und dann, was meint er hier? Dann muss man das erklären, man muss den Kontext herstellen, man muss klar machen, welche Thematik in dem Spiel drin sind, welche Metaphern insgesamt immer wieder benutzt werden, dass bestimmte Dinge in dem Spiel vorkommen, die halt in der normalen Welt nicht vorkommen, auch in anderen Spielen nicht vorkommen und die aber dann was bedeuten. Und welche Rolle die Kinder spielen in der Welt und welche Rolle bestimmte Gebäude spielen in dieser Welt und was Linien bedeuten in dieser Welt und diese ganzen Sachen. Das heißt also, man muss dann sitze ich schon da und da habe ich dann eben auch wieder mein Mikrofon und dann kann ich eben genau erklären, was der Zusammenhang ist. Und dann klappt das normalerweise dann schon relativ gut.
Kannst du ein Beispiel nennen für diese Texte? Also das klingt jetzt für mich so ein bisschen abstrakt und ich stelle mir jetzt so vor, naja gut, was können diese Texte denn jetzt sein? Wie du schon gesagt hast, bei Computerspieltexten denkt man jetzt auch nicht in allererster Linie mal irgendwie an so einen Shakespeare-Text oder so einen Faust oder so. Aber so wie du es schilderst, klingt das schon eher wie so einen Text, den man jetzt vielleicht eher vom Theater erwarten könnte.
Ja, das ist durchaus so. Ich habe mir jetzt hier gerade mal die Sachen aufgerufen. Such mir hier mal was. Okay, hier. Da wird dann eben mal kurz was gereimt. The sweet tabby I chose had no fur and no nose. On eight paws he would linger, on his tail was a stinger. So, das kann man jetzt sagen, so als Kinderreim, oder man kann es eben so sagen, dass es genau an der Stelle im Spiel die Bedeutung eben auch transportieren kann, die es da hat. Und dazu sind eventuell bestimmte Betonungen nötig, ein bestimmtes Rumreiten auf Reimen, eine bestimmte Betonung. Und das kommt schon dadurch, dass wir auch die russischen Aufnahmen hatten, war das natürlich an der Stelle schon leichter rauszufinden. Und dadurch, dass ich mich eben mit dem Spiel auch beschäftigt hatte, gab es eben bestimmte Dinge, die ich dann erzählen konnte und dann wurde das schon klar und dann wurde das auch wirklich gut.
Wie viele Takes muss man sich dann so pro Sprecher vorstellen? Also wenn du jetzt sagst, der Sprecher XY, der hat jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, der hat jetzt irgendwie 100 Dinge einzusprechen, 100 Zitate einzusprechen. Wie viele Takes braucht dann so ein Sprecher, bevor man an dem Punkt ist, wo der Regisseur und wo du sagen, jupp, das nehmen wir?
Also ich würde sagen, die Hälfte kriegen die beim ersten Mal hin. Und also gute Schauspieler. Die Hälfte und bei der anderen Hälfte brauchen sie zwei maximal. Es ist ganz selten, dass man mehr als drei braucht. Das sind dann die Quellen, die wo man nochmal dran arbeiten muss, wo die eventuell noch, oder dann haben sie es eigentlich richtig, aber dann haben sie ihre Stimme verloren. Das heißt, sie sind dann wieder in ihrer natürlichen Stimme drin und nicht mehr mit der Stimme des Characters. Da muss man da noch wieder korrigieren. Das passiert mehr, logischerweise mehr gegen Ende der Aufnahmen, weil dann die Konzentration so langsam weggeht. Aber gute Sprecher, die hauen Also wir hatten jetzt hier 1800 Takes in 4 Tagen. Das heißt, wir haben an jedem Tag etwa so 6 Stunden aufgenommen. Das heißt, es waren 24 Stunden. Das heißt, man kriegt wirklich im Schnitt pro Minute einen Take hin. Auch solche Takes, so längere, 2-3 Zeiler. Wir hatten Takes, die gingen teilweise 4-5 Zeilen. Das ist natürlich eine Mischung, für die braucht man auch mal länger, dafür hat man Takes, die braucht dann nur eine halbe Zeile. Aber insgesamt kriegt man so pro Minute ein Take bei normalen Aufnahmen. Das ist so das, was man braucht.
Also ich würde mich jetzt so ein bisschen fragen, ist das was, wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel im Filmbereich, da verbringt man ja gerne mal für 2 Stunden Film am Ende, damit ein paar Monate irgendwo gefilmt zu haben. Klar, da kommen noch schauspielerische Leistungen, da kommen noch irgendwelche Sets dazu, da kommen Naturaufnahmen und so weiter dazu. Aber dass jetzt ein Regisseur sagen würde, naja, gute Schauspieler, die meisten kriegen das Take im ersten Versuch hin, wäre wahrscheinlich eher selten. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, beim Spielebereich und so weiter ist das natürlich auch anderen Produktionsabläufen, anderen Produktionsbudgets und so weiter und so fort geschuldet. Aber das klingt so im ersten Moment, wo ich jetzt sagen würde, boah, da ging bei vielen Vertonungen wahrscheinlich noch mehr, wenn man sich wirklich ein paar Wochen Zeit nehmen könnte.
Ja, das ist durchaus richtig. Wobei, das hat seine natürliche Grenze. Weißt du, so Schauspieler, die sind, wenn sie am Set sind, komplett da drin. Die agieren und sind in Action und bewegen sich dabei und was weiß ich nicht. Und weißt du, da reicht's, wenn irgendwo, wenn der Regisseur sagt, ja komm, lass uns das noch probieren, das noch probieren, das noch probieren. Die haben ihren Setplan und so weiter. Und weil die aber körperlich agieren, geht das nicht so auf den Senkel. Wenn du nur vorliest und musst denselben Satz 5, 6, 7, 8 Mal lesen, irgendwann geht dir dieser Satz auf den Senkel und du willst denn nicht mehr sprechen. Das ist eine psychisch andere Situation. Du bist in dieser Sprecherkabine drin, du hast einen Kopfhörer auf. In der Sprecherkabine wird es langsam warm, deine Stimme wird langsam trocken. Als Schauspieler machst du immer auch mal wieder den Mund zu und redest nichts. Die reden die ganze Zeit. Irgendwann mal müssen die mal was trinken. Dann kriegen die vielleicht irgendwann Hunger. Ich dachte auch, als ich anfing mit solchen Sachen, das mache ich ja jetzt schon seit 1995, so Sprachaufnahmen, dachte ich auch, ja Mensch, wir haben doch da unten unser eigenes Studio bei Blue Byte und da kostet das ja eigentlich nichts. Wir machen einfach deutlich länger. Und ich habe gemerkt, das wird nicht viel besser, wenn man die Leute dann wirklich quält. Man will einfach nicht 35 Mal sagen, halt, stopp, stehen bleiben. Ja, das muss beim 1., 2., 3. Mal muss das stehen, sonst kommen sich die Leute doof vor.
Ich find's ganz interessant, wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht braucht man auch tatsächlich die Leute und die richtigen Leute und es ist ein anderes Anforderungsprofil an so einen Sprecher für ein Videospiel als vielleicht jetzt an einen Radiosprecher oder an einen Filmschauspieler oder so. Weil vielfach, wenn ich mir jetzt so vergegenwärtige, was waren denn so die besten Vertonungen, die ich in den letzten Jahren gehört habe im Spielebereich? Und klar, da könnte man jetzt den ein oder anderen Schauspieler nennen, den ein oder anderen bekannten Schauspieler, aber das war's gar nicht. Also die beiden besten Rollen, die ich bislang gehört habe, klar, es sind auch Schauspieler, aber nicht die bekanntesten, waren jetzt vor nicht allzu langer Zeit. Der gute Mann heißt Yuri Lowenthal und hat in dem neuen Spider-Man-Spiel von Sony, den Spider-Man, auf eine wunderbare, perfekte Art und Weise gesprochen, sodass mir echt aufgefallen ist, wie sehr die Figur zum Leben erweckt wird, diese virtuelle Figur, weil sie einen so fantastischen Sprecher hat, der Peter Parker und Spider-Man wirklich lebt. Das andere Beispiel wäre Jennifer Hale, die weibliche Stimme von Shepard in Mass Effect, die so unfassbar gut ist. Und wo man dann so drauf guckt und sich sagt, so die richtig geilen Spielesprecher sind eigentlich nicht irgendwelche teuren Schauspieler, die sie angeheuert haben, sondern eigentlich eher unbekanntere Schauspieler, die aber plötzlich in dieser Rolle und in diesem Medium so unfassbar gut funktionieren.
Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ich meine, ich habe auch schon mit Thomas Danneberg und Wolfgang Völz damals für Die Siedler zusammengearbeitet. Mit Thomas Danneberg zusammenzuarbeiten war hervorragend. Das ist ein großartiger Schauspieler, der auch freundlich war im Studio, überhaupt keine Starallüren zeigte. Wolfgang Völz war ein klein bisschen schwieriger. Man soll über Tote nichts Schlechtes sagen. Andere waren auch, Manfred Lehmann ist auch sehr einfach zu handeln. Der kann aber auch nur den einen Charakter, der kann nur den Bruce Willis. Also wenn man dann Bruce Willis haben will, dann muss man den Manfred Lehmann schon holen. Aber wirklich die besten Ergebnisse habe ich tatsächlich mit einfach gut ausgebildeten Schauspielern gehabt, die niemand so richtig kennt. Und die tatsächlich gute Sprecherkarrieren hinlegen, die da sicher auch nicht arm sind, also als Künstler mit Sicherheit gut davon leben können, die aber eben nicht die großen Rollen haben und nicht die großen bekannten Stimmen. Tatsache ist, dass die großen bekannten Stimmen teilweise sogar ablenken. Das haben uns damals bei Die Siedler einige Leute geschrieben. Ja, hier bei diesem einen Drachen da, ich sehe immer Captain Blaubär vor mir, weil das war halt der Wolfgang Völz, der ihn gesprochen hat. Und das willst du dann ja eigentlich auch nicht haben. Du willst ja schon deinen eigenen Charakter da drin haben. Und insofern sollte man dann eventuell damit sogar vorsichtig sein. Und das ist richtig, dass wenn ein gut geführter Schauspieler, nicht Radiosprecher, von Radiosprechern rate ich wirklich ab, weil die sind gut, wenn sie im Radio sind. Die sind aber nicht gut, wenn sie Schauspielern müssen, die meisten. Es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, aber ich würde von Radiosprechern immer irgendwie erstmal absehen und würde sagen, nee, gib mir einen ausgebildeten Schauspieler und den kriege ich dahin, das zu machen, was ich brauche.
Ich habe, weil du es gerade gesagt hast, also ich kann es mir sehr gut vorstellen ebenfalls, und ich habe just gestern zufällig, ich habe durch eine alte GameStar geblättert, aus völlig anderen Gründen, und bin über einen Testbericht von Call of Duty, Gott, jetzt müsste ich nachgucken, welches es gewesen ist, ich glaube Modern Warfare 3, gestolpert, und vor allen Dingen bin ich über einen Meinungskasten von der Petra Schmitz gestolpert, die halt geschrieben hat zur Vertonung, und anscheinend der deutschen Version hat der Ben Becker, der Schauspieler, eine Rolle gespielt, und sie hat irgendwie geschrieben, sie kann gar nicht fassen, wie schlecht Ben Becker gewesen ist, und jetzt, wo wir drüber reden, fällt es mir ein, weil das just gestern passiert ist, wo man jetzt sagen muss, okay, dann kann der vielleicht halt wirklich keine Videospiele sprechen.
Ja, und vor allen Dingen viele können halt auch nur sich selbst spielen. Der Manfred Lehmann, der spricht sich immer selbst. Und das passt halt auf so einen Charakter wie Bruce Willis hervorragend und auf keinen anderen. Ich meine, kann man sich vorstellen, dass der einen Johnny Depp spricht? Das ist komplett unmöglich, ja. Und das liegt nicht mal so sehr an der Stimme, sondern an der Intonation, die er hat. Der hat eben diese Intonation, und die kann er, und sonst kann er nichts. Und das bei Ben Becker gehe ich mal, ich meine, das ist ja eh nicht der große Schauspieler, nie gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass der irgendwas anderes kann als Ben Becker. Der spielt sich eigentlich immer selbst, was ja an sich schon nicht das Erfreulichste ist.
Jetzt hast du gesagt, kommen wir wieder zurück zu eurer Vertonung, jetzt hast du gesagt, ihr hättet Fehler gemacht und die müsst ihr jetzt nochmal ausbügeln, ihr braucht noch zwei andere Studiotage. Was waren das denn für Fehler?
Es war vor allen Dingen, dass ich dann tatsächlich doch das extrem Spezielle, was ein Pathologic dem Nikolai vorgeschwebt hat, teilweise unterschätzt habe. Also wie gesagt, wir hatten Schwierigkeiten mit den Kinderstimmen, die müssen wir eigentlich komplett neu aufnehmen, bis auf eine. Wir hatten Schwierigkeiten.
Kannst du das präzisieren mit den Kinderstimmen?
Es sind Texte für Erwachsene, die Kinder sprechen müssen. Und wenn du dann nicht gut ausgebildete Kinderschauspieler hast, wird das schwierig. Und das hat man gemerkt. Die haben geleiert. Wir hatten auch einen, der war 15. Sie wollten einen 14-Jährigen. Mein 15-Jähriger war schon deutlich durch den Stimmbruch. Sie wollten einen, der eigentlich noch vor dem Stimmbruch ist. Also es waren da, dann hatte der auch noch einen Londoner Dialekt. Der Junge, das wollten die dann auch nicht an der Stelle. Also das war schwierig, und da mussten wir jetzt neu besetzen, einige Kinderrollen. Dann waren einige von den großen, tiefen, dunklen Stimmen, da müssen wir einfach neue Schauspieler finden, weil das nicht abgebildet ist, was das was das war. Und dann waren zwei, drei, wo sie einfach jetzt der Meinung sind, in Russland, die waren überspielt. Das ist nicht dunkel genug, nicht langsam genug. Obwohl ich persönlich der Meinung war, nach Anhören der russischen Stimmen, das geht in dem Fall. Aber nein, sie waren dann doch der Meinung, das sollte noch langsamer, noch dunkler sein. Und gut, ja, das waren die Fehler. Ich denke, das passiert. Das sind eben diese Sachen, die dann auch irgendwo lost in translation sind, weil ich ja das Russische nicht wirklich verstehe. Ich höre dann nur die Stimme und höre, wie es gesprochen wird. Das Russische hat unglaublich viele Silben und wirkt dadurch wahrscheinlich schneller für uns, als es für die Russen wirkt. Und für die wirkt dann das Englische schneller als bei der gleichen Silbenzahl pro Sekunde als das Russische.
Okay. Seid ihr eigentlich, oder läuft man da in Deutschland anscheinend ja nicht so ein bisschen in die typische Problematik eben mit solchen Kindersprechern oder so jugendlichen Kinderrollen in solchen Geschichten, weil ich weiß ja zum Beispiel, hatten wir glaube ich auch schon mal hier im Walkthrough, dass es der Grund, warum gerade in vielen Videospielen Kinderrollen gerne mal von Frauen gesprochen werden, die dann versuchen zu klingen wie ein Junge oder wie ein Mädchen, und wo ich immer finde, man hört das halt extrem, und ich finde das dann sehr störend, wenn ich mir 40, 50 Stunden eine Figur anhöre, die klingen will wie ein 10-jähriger Junge, aber offensichtlich klingt wie eine 40-jährige Frau, die versucht zu klingen wie ein 10-jähriger Junge, was halt häufig den Arbeitsschutzgesetzen geschuldet ist, dass eben die Kinder in den Vereinigten Staaten nur so und so lange am Tag arbeiten dürfen, und man dann halt gerade bei Videospielevertonung sehr häufig sagt, okay, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit. In den 2 Wochen muss das ganze Spiel irgendwie vertont werden. Wenn wir da tatsächlich ein Kind einstellen oder ein Kind nehmen dafür, dann brauchen wir 4 oder 6 Wochen, einfach wegen den Arbeitszeitgründen. Ich nehme an, in Deutschland ist das nicht ganz so streng, oder?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich mich im Augenblick gar nicht aus. Das ist dann auch Aufgabe des Studios, darauf zu achten. War aber in unserem Fall jetzt nicht das Problem, weil keines der Kinder mehr als 2 Stunden im Studio war. Und ich denke mal, 2 Stunden ist dann schon okay. 2 Stunden kann man das mal machen. Also das war jetzt nicht unser Problem, weswegen wir da jetzt keine, wir hatten auch für 2 Stimmen hatten wir einfach keine Kinder gefunden im ersten Anlauf. Wir haben jetzt nochmal über eine Agentur neue Kinderstimmen gefunden. Die scheinen auch bessere Schauspieler zu sein, nach dem, was ich gehört habe. Ich bin also relativ sicher, dass ich das jetzt dann im zweiten Anlauf hinkriege. Die Zeit war in unserem Fall kein Problem. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man mal ein Spiel macht mit einer richtig großen Kinderrolle, dass man da entsprechend lange Aufnahmezeiten und entsprechend lange Phasen berücksichtigen muss, in denen man aufnimmt. Weil ja klar, natürlich, du kannst ein Kind nicht 40 Stunden die Woche hinter dem Mikrofon stellen. Das muss ja noch in die Schule gehen.
Genau. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt drüber gesprochen haben, okay, das waren vielleicht ein bisschen die Fehler, die ihr gemacht habt. Was hat denn richtig gut funktioniert? Also so die Sachen, wo du jetzt nachher rausgehst und sagst, boah, also die Rolle hat aus den und den Gründen, das hat ja genau gepasst oder sowas in die Richtung.
Ja, da gibt's natürlich einige Rollen, wo es uns schon bei den Aufnahmen eiskalten Rücken runtergelaufen ist, wo wir dachten, wow, das ist jetzt so richtig gut. Und das ist dann, sind dann meist eben die Schauspieler, die sich auch freuen über gute Texte. Die sehen, ist okay, das hier ist jetzt nicht das übliche Prügel, Rumballer, was weiß ich nicht, Videospiel, sondern das ist wirklich mal eins, da haben sich auch in die Texte reingehängt und die verstehen die kulturellen Querverweise. Es hat viel mit Alice in Wonderland und so weiter, sind Anspielungen drin und diese ganzen Sachen. Ganz viele Dinge, wo die eben sagen, ist das eine Anspielung darauf? Und ich nick dann immer und sage, ja, das ist eine Anspielung darauf. Und dann, ja, dann kann ich das noch besser. Dann kriege ich das noch besser hin. Und dann kriegen die es auch noch mal besser hin. Und dann holen die dann noch mal richtig was raus aus der ganzen Sache. Und das macht schon Spaß. Also dann sitzt du manchmal da bei einzelnen Takes und sagst, ja, das war's jetzt. Vor allen Dingen dann, wenn die ersten 3 Takes vielleicht nur so mittelgut waren und dann haben sie es geblickt beim 4. Und dann hauen die einen raus, wo du denkst, wow, also das war es jetzt richtig wert. Ja, das passiert. Und man will das natürlich möglichst mit jedem Take haben. Man kriegt das natürlich bei 1800 Takes nicht bei jedem Take hin. Aber klar, Ziel ist es eigentlich, aus jedem Take das Maximale rauszuholen. Und wenn das dann wirklich gelingt, wenn man wirklich merkt, ist okay, das war jetzt nicht mehr nur gut, so gut, dass man es nehmen kann, sondern das hat dem Spiel jetzt nochmal eine neue Qualität an der Stelle verpasst. Das tut gut, das macht Spaß.
Ich finde es ja sowieso ganz interessant, wenn wir jetzt über das Medium Spiel und Vertonungen sprechen. Das war ja über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, war das ja überhaupt kein Thema. Jetzt hast du schon Manfred Lehmann, die Synchronstimme von Bruce Willis, die Deutsche, genannt. Und ich kann mich erinnern, als damals Outcast rauskam, Ende der 90er, Anfang der 2000er müsste das gewesen sein. Das war eins der ersten Spiele, die tatsächlich einen voll vertonten Protagonisten hatten und dann auch noch mit Manfred Lehmann, der deutschen Stimme von Bruce Willis. Damit wurde hier dick und groß Werbung gemacht. Plötzlich war man technisch so weit, dass man in diesem Medium Rollen voll vertonen konnte. Und so zur damaligen Zeit hat man natürlich da gestanden als Spieler und hat sich gesagt, boah, das ist ja super, hier der Manfred Lehmann, die Stimme von Bruce Willis, also die Leute, die ich aus dem Kino kenne, die höre ich plötzlich hier auch. Und heutzutage sitzt man so manchmal davor und denkt sich, seit wir hier gerade auch in dem AAA-Bereich überall diese ganzen Vollvertonungen haben, habe ich so den Eindruck, die Qualität des Writings, des Schreibens hat wieder ein bisschen abgenommen, weil man halt sagen kann, okay, alles, was jetzt nicht schriftstellerisch, handwerklich auf einem tollen Niveau ist, da kann der Sprecher schon noch was machen.
Ich glaube, dass das gar nicht der Grund ist. Der Grund ist so, wenn ich einen Dialog schreibe und weiß, der wird nur gelesen, dann muss ich mir da mehr Mühe geben, weil der muss nur durch den Text überzeugen. Und ich muss jede Bedeutung, die ich damit transportieren will, in die Worte legen. Und wenn ich für Dialog schreibe, für gesprochenen Dialog, dann höre ich das schon. Und dann kann ich Bedeutung in die Intonation legen. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass diese Bedeutung im Studio auch rausgekitzelt wird. Und da geht eben häufig gerade im Übersetzungsprozess und so weiter, geht dann da einiges verloren. Das heißt, ich habe dann das Englische aufgenommen und da ist das alles noch, weil das ist ja AAA, die haben ihre eigenen Studios zu Hause und die holen sich, alle 4 Wochen holen die sich für die neuen Lines, holen die sich Sprecher, dann sitzt der Autor direkt daneben und kann genau sagen, wie er das intoniert haben will und dann funktioniert das auch. Aber dann kommt das Ganze nach Deutschland mit Übersetzung und da sitzt der Autor nicht mehr daneben, der könnte im Deutschen auch gar nicht beurteilen, wie das Ganze gemacht ist. Und da sitzt dann irgendein Regisseur, der auch nur 400 Euro am Tag bekommt und zwar nur für, oder 350 und zwar nur für die Zeit, die er auch im Studio sitzt und muss in der Zeit im Studio rausfinden, was das alles bedeutet. Und die wenigsten gehen hin und sagen, wir bezahlen dem Regisseur auch noch 3 Tage oder 4 Tage vorneweg, wo der sich genau in das Skript stürzt und genau rausfindet, was das alles bedeutet und wie das intoniert werden muss.
Aber das war tatsächlich ungefähr das, was ich meinte. Ich glaube, wir widersprechen uns da gerade gar nicht.
Es liegt bloß nicht daran, dass sie sich sagen, ich muss mir keine Mühe mehr geben, sondern wenn ich jetzt für Dialog schreibe, für Spiele, und das mache ich ja, dann höre ich den Dialog. Früher durfte ich das nicht. Ich musste den Dialog im Kopf hören und dann so schreiben, dass das, was ich höre, auch im Text steht. Das ist was ganz anderes. Wenn ich den Wortreich nicht vertonen würde, sondern nur gedruckt bei euch einreichen würde, dann wäre der Text ein völlig anderer. Nicht deshalb, weil ich mir jetzt keine Mühe beim Schreiben mehr geben muss, sondern weil eben jetzt auch noch die semiotische Ebene Ton, Wort, gesprochenes Wort dazu kommt. Und die kann Bedeutung transportieren, die gar nicht in dem einzelnen Wort selbst steht, sondern eben in der Melodie des Satzes.
Ha, aber genau, ja, okay, akzeptiert. Aber worauf ich so ein bisschen hinaus will, einerseits ist es natürlich ein, ich muss mir weniger Mühe geben, ich will es gleich erklären, warum. Andererseits hast du recht, es kommt auf der anderen Seite eine neue Mühe dazu, von der ich aber behaupten würde, dass sie sich zumindest einige Spielehersteller immer noch nicht machen.
Da würde ich nie gegen diskutieren.
Weil nämlich, wenn ich jetzt einen Dialog schreibe, wenn ich einen Dialog schreibe und ich möchte, dass irgendeiner auf sarkastische Weise dann irgendwie, ja klar, du mich auch so ungefähr, sowas in die Richtung sagt. Wenn ich jetzt weiß, das wird nur gelesen und das existiert quasi nur schriftlich, dann muss ich dass der Sarkasmus daraus offensichtlich hervorgeht, muss ich sehr viel mehr Mühe in diesen Dialog reinstecken oder ich ziehe mich dann halt so faul aus der Affäre und mache, ja klar, sagte er sarkastisch und dann schreibe ich halt einfach schlecht. Wenn ich natürlich weiß, das Ding wird am Ende gesprochen, dann schreibe ich da ja klar und in Klammern sarkastisch, dann so als Regieanweisung. Das ist natürlich deutlich einfacher für mich. Ich kann viel schneller und viel einfacher Dialoge schreiben, weil wenn ich einfach nur sagen will, das muss er jetzt auf eine nicht ganz offensichtliche Art und Weise sagen, schreibe ich es als Regieanweisung hinten dran.
Gleichzeitig werden die Spiele tendenziell immer größer und es müssen immer mehr Dialoge geschrieben werden und die Dialoge finden während der Action statt und es kommen neue Anforderungen dazu. Es ist unglaublich schwer. Ich sitze ja gerade bei einem Spiel dabei, ich glaube, ich darf noch gar nicht sagen, welches, und muss also mitten in ein Level, während die Action stattfindet, müssen die Dialoge passend zu dem, was der Spieler gerade tut und schon getan hat und eventuell als nächstes noch tun wird, schreiben. Erstens sind das unglaublich viele Fälle, die man da abgrasen muss und man wird wahrscheinlich auch scheitern, alle abzugrasen. Und zweitens muss das Ganze natürlich zeitlich passen, weil es kann ja nicht sein, dass der eine Dialog noch läuft, ich mache schon wieder was anderes und eigentlich müsste dann ein Dialog kommen, der auf das eingeht, aber der kommt dann erst 10 Sekunden später, weil ja der andere Dialog noch läuft. Das heißt, ich muss also jederzeit auch wissen, wie viel Zeit habe ich eigentlich für den Dialog in dieser Spielsituation, sodass ich sicher bin, dass bis zum nächsten Dialog nicht noch irgendwas anderes wieder getriggert wird. Das heißt, ich habe noch ganz andere Aufgaben, als ich vor 20 Jahren als Autor in einem Level hatte.
Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt Autor bist, beziehungsweise auch wenn du jetzt sowas wie mit diesen Sprachaufnahmen bei Pathologic und Co. Jetzt die meisten oder viele Spieler, die meisten wahrscheinlich nicht, aber viele Spieler würden wahrscheinlich sagen, ich spiele Spiele mit Sprachausgabe in den Dialogen zum Beispiel und Untertitel. Andere sagen wiederum, weiß jetzt nicht, was die Mehrheit ist, ich mache doch keine Untertitel, ich höre dort zu. Die anderen sagen wiederum, natürlich, ich brauche Untertitel, ab und zu höre ich mal nicht zu, ich setze meine Kopfhörer ab, dann will ich immer noch wissen, was da passiert. Also so diese Anforderung ein, schreibt man die Dinge auf jemanden, der sie liest, der sie hört oder der beides macht?
Also wenn man weiß, es wird vertont, schreibt man auf die Vertonung. Und alles andere, also ein Dialog, der auf Lesen geschrieben wurde und dann vertont wird, ist meistens kein guter Dialog, weil er eben Bedeutung redundant transportiert. Bestimmte Dinge werden betont in der Aussprache und stehen zusätzlich im Text. Und das ist wie ein Comicstrip, wo immer noch erzählt wird, was in dem Bild dargestellt wird. Das funktioniert nicht gut. Also schreibt man auf gesprochenen Dialog.
Okay.
Was mit dem Risiko natürlich, dass die Leute sich das nicht anhören können und dann eventuell auch Bedeutung nicht mitbekommen. Klar.
Ich finde es tatsächlich ganz interessant mit diesem ganzen Vertonungsthema, wenn wir jetzt mal so einen Schritt weitergehen. Denn einerseits ist es ein bisschen schade, finde ich, dass wir heutzutage immer weniger Spiele haben, die tatsächlich noch ein bisschen, wie du es früher häufiger hattest, zum Beispiel früher in den alten Rollenspielen, so einen Planescape Torment zum Beispiel, die halt wirklich auf einem sehr, sehr hochwertigen Niveau geschrieben sind. Und ich glaube, da gibt es auch Gründe dafür. Und einer der Gründe ist, dass das heute immer seltener halt einfach ein Talent ist, das gefragt ist, weil immer mehr auf Vertonungen geschrieben wird, wie du es schon gesagt hast. Weil man natürlich aber auch durch Text wiederum andere Dinge sehr gut transportieren kann, wie Gerüche zum Beispiel, ist so eine der Sachen, die halt sehr, sehr schwer auf eine andere Weise in dem Medium-Spiel darzustellen sind, als durch reine Textform. Wenn ich dann natürlich alle Dialoge in Vollvertonung habe, dann muss natürlich die Figur erstmal sowas sagen, ich rieche irgendetwas, aber dann ist es halt nicht unbedingt das Gleiche, wie wenn der Dialog oder der Text sagt, du als Spieler riechst jetzt das und das und ich versetze mich in diese Rolle hinein und in diese Situation. So einerseits ein bisschen schade, dass das davon ein bisschen weggeht, andererseits stelle ich bei mir aber auch immer wieder fest, wie sehr ich mittlerweile solche guten Vertonungen zu schätzen weiß und wie schwer es mir immer wieder fällt, wenn dann mal wieder so ein Spiel kommt, wie jetzt zuletzt zum Beispiel so ein Oldschool-Rollenspiel, so Pathfinder, Kingmaker, die viele unvertonte Dialoge haben, wo ich dann da sitze und mir denke, boah, das soll ich jetzt alles lesen?
War das jetzt die Frage?
Das war einfach so eine Feststellung an mir. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht.
Ich kann beides genießen. Es sind halt völlig andere Ästhetiken, die da angesprochen werden. Diese klassischen alten Rollenspiele in Ultima und was weiß ich nicht, wo eben alles beschrieben wird im Zweifelsfalle und wo die Dialoge tatsächlich darauf geschrieben wurden, gelesen zu werden, sodass keine Doppeldeutigkeiten drin sind. Und dass wenn man Ironie liest, dann ist das wirklich gut geschriebene Ironie, die als Text funktioniert und die dann gesprochen, aber ganz anders gesprochen werden müsste, wenn man sagt, ja, das ist jetzt zu dick aufgetragen. Und ich kann beides genießen und ich suche mir die Spiele vorher so aus, dass ich beides genießen kann. Wenn ich mir sowas angucke wie jetzt Crosscode, jetzt ist das bestimmt nicht wegen seiner großartigen Story oder wegen seiner großartigen Dialoge, aber das ist ja auch wieder so, es gibt ja die Spiele noch, wo vieles erzählt wird, wo viele Dialoge nur im Text da sind und nicht gesprochen worden sind. All diese Dinge, auch in Pathologics sind die Dialoge an sich dann hinterher gesprochen, also das Spiel ist weit davon entfernt, komplett vertont zu sein. Letzten Endes, was da vertont ist, sind einige Theaterstücke, die nachts aufgeführt werden in der Stadt und es sind vertont Gedanken der Menschen, die ich anspreche. So der letzte Gedanke, bevor ich sie anspreche, das ist vertont. Und letzten Endes funktioniert das natürlich dann hervorragend, weil die Dialoge sehr aufwendig sind und man schon sehr genau hinlesen muss, um zu begreifen, was damit jetzt wirklich gemeint ist. Die sind sehr tiefgründig, nicht relativ, sondern sehr tiefgründig. Und also die Spiele gibt's noch. Und deshalb weiß ich jetzt gar nicht, ich finde es eigentlich gut, dass es verschiedene Spiele gibt. Es gibt dann natürlich auch die voll vertonten Rollenspiele wie The Witcher, die auch anständig geschriebene Dialoge haben, muss man ganz klar sehen, aber die sind halt auf einer anderen Ebene angelegt und funktionieren anders. Und je nachdem, was ich will, habe ich die Spiele, die ich haben möchte oder nicht.
Also ich finde es grundsätzlich auch schön, dass ich die Auswahl zwischen beidem habe. Leider, also mir zumindest geht's so, aber das mag auch eine persönliche Sache sein, dass ich lese ja tatsächlich gerne geschriebene Dialoge, weil ich lese extrem viele Romane zum Beispiel. Mir geht's mittlerweile halt so, wo ich die Wahl bei Spielen habe, die sind mir häufig genug einfach die geschrieben sind. Jetzt auch ein Pathfinder Kingmaker. Das ist halt nicht so gut geschrieben wie ein guter Fantasy-Roman. Und dann denke ich mir, bevor ich jetzt diesen ganzen Kladderadatsch, der einfach eher mittelmäßig ist, lese, dann lese ich lieber ein gutes Buch. Oder ich spiele ein Spiel, was vertont ist und was mir dann halt einfach nicht diese Arbeit und diese Zeit abverlangt und diese Mühe abverlangt, um am Ende etwas eher Mittelmäßiges konsumiert zu haben. Und weißt du, wenn dann vielleicht auch so eine Rolle spielt, dass es eben vielleicht weniger Menschen gibt, die jetzt innerhalb der Branche sehr gute Texte schreiben können, einfach weil die Anforderungen sich verändert haben und wo früher bei jedem dieser Spiele gute Texte erforderlich waren, gute geschriebene Texte, sind jetzt halt viel häufiger gute gesprochene Texte erforderlich und da hat sich so ein bisschen die so die Anforderungen und das Skillset hat sich halt ein bisschen verändert. Ich ertappe mich mittlerweile echt dabei, dass Vollvertonungen für mich wichtig sind. Was weniger daran liegt, dass ich nichts lesen will, sondern dass ich dann halt sage, wenn ich schon mittelmäßige Dialoge konsumiere, dann will ich sie lieber hören.
Ja, völlig legitim, ganz klar. Und es stimmt, es gibt heute wahrscheinlich nicht mehr so Spiele, die auf Textbasis arbeiten wie früher. Wobei auch früher gab es da sehr viele schlechte. Was fehlt, sind halt wirklich die, und das sehe ich eigentlich genauso, was fehlt, sind zumindest kenne ich keine. Wahrscheinlich gibt es da draußen Spiele, die sind hervorragend geschrieben. Wir bemerken sie bloß nicht. Jetzt sind wir wieder beim Sichtbarkeitsproblem. Aber klar, die großen Rollenspiele früher, da waren natürlich exzellente Autoren dran, die genau diese Anforderungen erfüllt haben. Und die sind heute wahrscheinlich eher woanders, weil so, die großen Rollenspiele sind heute alle voll vertont. Alle.
Und das ist auch wahrscheinlich dann, wenn du dann guckst mit der Vertonung, gibt's da eigentlich in irgendeiner Form eine Art Rechnung im Kopf, dass du halt sagst, okay, so und so viele Zeilen Dialog sind so und so lange im Einsprechen? Oder denkt man da nicht drüber nach, weil man in den Spielen in so einem Medium ist, wo man sagt, na gut, dann dauert der Dialog halt 10 Minuten, ist uns auch egal. Wir haben ja keine Zeitproblematik, wie jetzt zum Beispiel beim Film, wo man ja sagen würde, eine Seite Dialog ist, glaube ich, irgendwie eine Minute im Film oder so.
Ja, also eine Drehbuchseite ist, glaube ich, 60 bis 90 Sekunden oder sowas, ja. Es ist, ja, also wie gesagt, ich hatte ja eben schon mal gesagt, man kann so pro Minute im Schnitt einen Take rechnen, manchmal ein bisschen mehr, wenn es viele kurze Takes sind, wenn es so nur Reaktionstakes sind oder sowas, da hauen die auch mal 200, 300 raus pro Minute, aber pro Stunde. Aber Tatsache ist, ein guter Dialog, der gesprochen wird, da haben die einzelnen Takes ja eh nur eine Länge von 1,5, 2, vielleicht 2,5 Zeilen. Insofern kann man das eigentlich sehr gut berechnen alles, und ich gehe hinterhin und sage, alles klar, wie viele Takes habe ich, und dann teile ich das durch 60, dann habe ich die Anzahl der Stunden, die ich im Studio brauche mit den Sprechern, und dann weiß ich schon ziemlich genau, wie lange die Aufnahme sein wird.
Gut, gibt es noch etwas, was du gerne erzählen würdest? Eine tolle Anekdote, irgendeine schöne Kleinigkeit aus euren Sprachaufnahmen, nach der ich jetzt nicht gefragt habe?
Ach, das Lustigste war eigentlich mal, das war noch bei The Void, da kam ein Sprecher rein, den ich vorher gecastet hatte, und die Stimme gefiel mir, und der sollte die Farbe sprechen, in Deutsch. Wer das Spiel kennt, der weiß, die Farbe flüstert die ganze Zeit einem ins Ohr.
Die Farbe?
Die Farbe, ja, in The Void spricht die Farbe. Du solltest das Spiel mal spielen.
Okay, hast du schon mehrfach gesagt.
Jedenfalls, der Sprecher war brillant, absolut brillant. Und der hat also eine unglaubliche Spannung da reingebracht, und es war unglaublich. Und ich dachte die ganze Zeit, ich sah den so in der Kabine, ich dachte, du kennst den irgendwoher. Und dann kam er, nachdem er das gemacht hat, aus der Kabine, und wir applaudierten, und dann sagte er zu mir, hör mal, ich kenne dich irgendwo eher. Er sagte das zu mir, und ich habe gesagt, ja, ich wohne in Karlsruhe. Und da hat er gesagt, du hast im K5 Platten aufgelegt. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich, stimmt. Und dann hat er gesagt, und ich war im Staatstheater, Schauspieler für 2 Jahre. Und da habe ich gesagt, stimmt. Und du hast in Antigone einen der Brüder von Antigone gespielt. Und er sagte, ja, es war eine furchtbare Aufführung. Dann habe ich gesagt, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Das war eine furchtbare Aufführung. Das ist Sprecher in Berlin, toller Sprecher, war in dieser Aufführung als Schauspieler komplett verloren, was an der Regie lag. Die Regie, also es war verheerend. Es war wirklich eine der schlimmsten Theateraufführungen, die ich jemals gesehen habe. Und da kannte ich sein Gesicht nicht aus der Kneipe. Er war da auch nicht so häufig drin, wohl hat er mir hinterher gesagt. Aber mein Gesicht sagte ihm irgendwas, und ich kannte ihn von der Bühne her, aus Karlsruhe. Und manchmal sind es wirklich Leute, er sagt, er macht inzwischen gar keine Bühne mehr, das hat sich für ihn nicht, er hat die Ausstrahlung auch nicht als auf der Bühne, er ist kein Bühnenmensch, aber die Sache im Tonstudio mit Sprecher, da wird auch viel gebucht. Und das konnte ich mir nach der Leistung, die er da gebracht hat, sehr, sehr gut vorstellen, weil das war wirklich ganz außerordentlich. Also wer das Spiel noch nicht gespielt hat und man wirklich exzellenten Sprecher hören will, weil du ja eben auch 2 genannt hast, das wäre mit Sicherheit der dritte dabei, und da würden bei dem Spiel vielleicht noch ein paar andere dir auffallen.
Alles klar, Wolfgang, dann würde ich sagen, an dieser Stelle soll es das für das Jahr 2018 mit Walkthrough gewesen sein. Wir hören uns wieder mit einer neuen Ausgabe dieses Formates im Januar 2019 oder in der Zwischenzeit natürlich bei einem unserer anderen Unterstützerformate. Wie immer vielen Dank, dass ihr Bäcker und Unterstützer dieses Podcasts seid und bis zum nächsten Mal.
Und frohe Feiertage.